Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir sitzen wieder mal live im Studio, schon wieder ein Videopodcast. Ich habe den Dennis neben mir sitzen. Falls du jetzt gerade auf Spotify oder Apple Podcast oder deiner Plattform gerade zuhörst, schau doch einmal in die Shownotes rein, da ist der YouTube-Link noch hinterlegt, dann kannst du dir das Ganze auch einmal live angucken. Ansonsten, der Inhalt wird der gleiche sein, das heißt, du musst jetzt auch nicht zwingend abschalten. Erstmal Dennis, willkommen, schön, dass du da bist.
Lieben Dank.
Ich freue mich riesig, wir haben schon lange geplant, diesen Podcast aufzunehmen. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile und wir werden heute in das Thema vor allem AI einsteigen und wir werden viel über den deutschen Mittelstand sprechen. Wir arbeiten ja beide auch für viele Kunden oder haben schon beide für viele Kunden gearbeitet. Das heißt, du hast schon viel gesehen, ich habe auch schon viel gesehen. Wir sitzen beide auch immer so an der Quelle von AI dran. Wir arbeiten viel im Alltag mit AI und haben da auch schon einiges erlebt und wollen heute so ein bisschen beides mal auseinandernehmen und schauen, wo stehen wir jetzt hier gerade? Wo stehen wir vor allem in Deutschland? Wo steht der deutsche Mittelstand auch in dem Bezug? Was gibt es auch AI-technisch schon? Wie können wir den modernen Arbeitsplatz verändern? Was können wir Stand heute schon produktivitätstechnisch tun? Was ist vielleicht aber auch nur so eine Bubble? Was ist ein Gimmick? Was bringt mir eigentlich noch gar nicht so viel? Das werden alles Themen sein, die wir heute mal so ein bisschen auseinandernehmen. Keine Garantie, wir beide reden relativ viel. Das könnte ein langer Podcast werden. Zur Not machen wir zwei Folgen draus. Wir schauen mal, wo wir rauskommen. Aber bevor wir zu tief einsteigen, stell dich doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor.
Ja, klar. Ja, Dennis Attmar. Ich arbeite bei Microsoft seit den letzten 3 Jahren. Insgesamt bringe ich, glaube ich, 12 Jahre mittlerweile auf die Kerbe, habe in verschiedensten Branchen schon Erfahrungen sammeln dürfen, war viel in der Beratung unterwegs, vornehmlich im Business Intelligence Bereich, dann ein bisschen breiter aufgestellt, dadurch, dass ich im Azure-Bereich eben Kunden berate und ja, so viel erstmal zu mir.
Ja, wir kennen uns, glaube ich, schon ein bisschen länger als unsere Arbeitserfahrung. Alt ist auf jeden Fall,
das stimmt.
Von daher war es sehr überfähig, dass wir hier mal so einen Podcast zusammen aufnehmen. Erstmal die Frage, die ich allen Leuten stelle, ganz am Anfang, natürlich jetzt auch dir. Was bedeutet für dich überhaupt modernes Arbeiten? Also wie sollte so ein moderner Arbeitsplatz heutzutage aussehen?
Ich glaube, der moderne Arbeitsplatz ist für mich nicht ortsgebunden. Ja, also der moderne Arbeitsplatz ist tatsächlich überall für mich, insbesondere das Wort modern an der Stelle. Weil mit den heutigen Technologien und all den Möglichkeiten, die wir heute eben haben, ist es eben möglich, überall zu arbeiten. Und genau das würde ich an der Stelle ganz hoch draufschreiben. Und jetzt eben auch zu dem Thema AI an der Stelle sehe ich das genau so als Verstärker dessen, weil man auf viele Themen eben schneller zugreifen kann und sich die Arbeit erleichtern kann, die man täglich hat, wenn man vielleicht auch sonst auf Kollegen oder ähnliche warten musste, zum Beispiel für Antworten, dass man dann irgendwie ein bisschen schneller unterwegs ist.
Ja, das heißt, für dich macht der moderne Arbeitsplatz viel das Thema Software aus, für unterstützende Tätigkeiten aus. Trifft natürlich viel die wissensarbeitenden Menschen da draußen. Die Blue-Collar-Worker sind da so ein bisschen natürlich automatisch von ausgenommen. Vielleicht können wir da auch mal 1-2 Sätze nachher zu verlieren, aber grundlegend geht es eher um die Wissensarbeitenden. Du bist ja auch schon eher in so einem Job gewesen, wo du am Rechner saß bisher.
Tatsache. Also natürlich habe ich mich da jetzt sehr stark auf die White-Collar-Aufgaben beschränkt. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass das Thema AI im Allgemeinen viele Berufsbereiche beeinflussen wird. Und wenn man jetzt auch sich Entwicklungen anschaut, auch in der Robotik, wie viel da jetzt auch AI-Unterstützung mit drin ist, wie da im Prinzip die ganze Branche nicht mehr irgendwie vor sich hindümpelt, sondern tatsächlich eine Innovation nach der anderen fährt, glaube ich, dass auch Bereiche in der Industrie, die normalerweise jetzt fernab des Schreibtisches stattfinden, dass die auch beeinflusst sind.
Ist ja Stand heute schon so, also so Qualitätssicherungsmaßnahmen, über wo Kameras zum Beispiel im Einsatz kommen, wo
absolut
Dinge erkannt werden müssen, basieren ja Fehlerquellen etc., das basiert ja heutzutage schon viel auf AI, sind halt alles teilweise noch keine standardisierten Lösungen, die Kunden da draußen so einkaufen können, häufig sind es noch Einzellösungen, die implementiert haben oder Sonderlösungen und das macht es natürlich noch sehr teuer in der Implementierung, weil wir einfach noch nicht so auf dieser breiten Masse sind. Und es dadurch wahrscheinlich noch nicht so Einzug gefunden hat und sich auch nicht jeder leisten kann natürlich. Aber es ist schon da. Also die Ausprägungen sind da und ist auch definitiv spürbar.
Wir haben ja auch da in der Hinsicht, wir erleben eine Standardisierung auch. Ja? Also das heißt, wie du sagtest es eben gerade, um nicht viel zu tief einzusteigen, bereits jetzt. Wir haben da mittlerweile Technologieplattformen, die eben einen gewissen Standard dann mit einbringen und mit sich bringen. Und du hast dann eben die Möglichkeit, genau diese Lösungen wie beispielsweise in der Qualitätssicherung, ja, was ja im Prinzip ein sehr altes Thema ist. Genau diese Lösungen zu standardisieren, zu vereinfachen und an der Stelle eben die Möglichkeiten und die Modelle, die die Hersteller anbieten und aus verschiedensten Quellen angeboten werden, auf Plattformen zusammenzuziehen und tatsächlich Lösungen auf der Basis zu bauen, anstatt eben die hochindividualisierte Lösung zu haben.
Oder sehr einfache Supportaufgaben, die in irgendeiner Form stattfinden, Bestellungen, genau. Überprüfung von Warenbeständen, Empfehlungen von Dingen, die in irgendeiner Form an Arbeitsschritten passieren müssen.
Absolut.
Maßnahmen, die Mitarbeiter durchführen müssen.
Genau, ein großes Thema, da die Datenqualität auch zu wahren, beispielsweise über die Stammdaten der Kunden, so eine Bestellung, die dann irgendwie ausgelöst wird, weil dann irgendwie die Postleitzahl falsch eingegeben wurde, ein Zahlendreher drin ist und so weiter, das kostet alles Geld. Unsichtbar? Ja, man kann es nicht richtig berechnen, wie viel Einsparung da beispielsweise stattfindet, wenn man das einmal gelöst hat. Aber es sind Kosten, die man im Prinzip dann vermeiden kann, wenn man das ordentlich macht.
Definitiv. Aber wir wollen ja heute eher so über den Wissensarbeiter sprechen oder Wissensarbeiterin sprechen. Also die, die wirklich den ganzen Tag am Rechner sitzen und vielleicht auch eher sehr kreativ aktiv sind, ob das jetzt Konzepte sind, ob das Designelemente sind oder je nachdem, was man macht. In der Beratung natürlich auch sehr viel, ist auch eher sehr kreativ der Job. Wenn wir jetzt mal so auf AI drauf schauen, wenn du so auf AI drauf guckst, du bist ja jetzt auch an der Quelle mit deinem Job bzw. deinem Arbeitgeber. Was ist ein Stand heute für dich AI? Was macht das so aus? An welchem Punkt stehen wir gerade auch?
Ja gut, also die Frage hättest du mir auch vor einem Jahr stellen können und dann wäre die Antwort vielleicht auch anders ausgefallen. Wir sind ja in einem Bereich, der sich sehr stark bewegt. Wir haben da erst letzte Woche hatten wir große Ankündigungen von den zwei großen rivalisierenden Seiten. Und wir haben da relativ viel Themen, die in die digitale Transformation reinlaufen. Ja, wir sprechen ja auch schon von einem neuen Stand der Industrialisierung und der Modernisierung dieser. Ich würde sagen, mit AI stehen wir noch relativ weit am Anfang. Wir haben zwar mittlerweile tolle Lösungen, die uns sehr viel Arbeit abnehmen können, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Das Thema dahinter ist, glaube ich, eher, in welche Richtung wir uns bewegen werden damit, wie viel noch auch, ich sag mal, ethisch möglich ist. Und technologisch sehe ich da fast keine Limits mehr. Ja, dadurch, dass insbesondere das Thema so im Laufen ist, wir haben viele große Player, die sehr viel investieren. Ich glaube, da haben wir noch relativ viel zu erwarten.
Ich glaube auch, dass wir noch nicht mal 5% von dem erreicht haben, wo wir hin können. Und es kommen ja auch jeden Tag neue Apps raus, neue Plattformen raus, die irgendetwas mit AI machen oder auch bestehende Plattformen, die eine AI-Komponente implementieren. Da passiert einfach unfassbar viel, ob das jetzt die Podcast-Software ist, die ich hier verwende, die eine AI-Komponente hat, um zum Beispiel MÖs rauszuschneiden, einfach zu erkennen, Transkripierung passiert mittlerweile auf AI. Er macht automatische Titelvorschläge, die wir noch gar nicht haben zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Das sind alles so Dinge, die einfach AI ermöglichen, die so vor 1-2 Jahren noch gar nicht so möglich waren oder zumindest nicht in der breiten Masse verfügbar waren. Verfügbar waren sie schon, aber eben nicht so allgegenwärtig.
Ja, ich glaube, wir reden da ganz klar von einem Eisberg und wir sehen nur die Spitze, also die absolute Spitze. Und wir werden sehen, wohin uns die Reise führt. Momentan ist es sehr aussichtsreich. Wir haben viele, viele interessante Neuerungen, die auf uns noch warten. Wir haben mit Sora vor ein paar Monaten ein spannendes Projekt gesehen, das aus dem Hause OpenAI kommt. Wir haben dazu jetzt den Gegenvorschlag letzte Woche gesehen von Google. Und ich glaube, wir bewegen uns auf wirklich spannende Zeiten zu, die auch die Arbeitswelt verändern werden.
Ja, ich glaube, so diesen Vergleich Google, Microsoft oder andere Player, die braucht man, glaube ich, gar nicht so krass ziehen, weil die sind so ähnlich, ob der eine jetzt einen Token mehr oder weniger verarbeiten kann, das ist am Ende gar nicht so entscheidend.
Glaube ich auch. Also das ist tatsächlich so, dass wir auch, ich sag mal, selbst wenn es jetzt noch Unterschiede gäbe, ja, zwischen den verschiedenen Anbietern und wir werden auch in Zukunft sehen, was wir jetzt noch an Anbietern, welche Konsolidierungen wir da sehen werden. So typischerweise reguliert sich da ja auch der Markt, aber ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn nicht in ein paar Jahren bereits sehen werden, wie ähnlich die Produkte am Ende sein werden und wie austauschbar wahrscheinlich auch. Aber es bleibt spannend, ja, also in welche Richtung wir uns bewegen. Ich gebe dir vollkommen recht, bereits jetzt hast du sehr wenig Unterscheidungsmöglichkeiten.
Ja, und ich vermute, dass die auch in Zukunft nicht größer werden, diese Differenzierungsmerkmale. Es wird wie bei allem nachher so sein, also momentan gibt es irgendeine AI-Plattform, die live geht, Minimum eine, eher mehr. Und die Differenzierung dazwischen ist ja auch kaum noch gegeben. Also wie viele Plattformen gibt es allein, um Marketingtexte für einen ganz spezifischen Case, also E-Commerce zum Beispiel, zu erstellen? Die basieren am Ende alle meistens auf OpenAI als Basis. Und dann muss man sich auch fragen, okay, was ist der USP der einen wie der anderen Plattform? Und werden die Leute am Ende, wie man das jetzt auf dem Smartphone gewöhnt ist, wo man dann vielleicht 100, 200 Apps installiert hat für jeden Use Case, eine App wirklich so einen Wust an Informationen und an Apps nachher verwenden und Plattformen, die teilweise auch irgendwann mal Geld kosten werden oder Stand heute ja auch schon Geld kosten. Die Zeit, dass alles kostenlos ist in den AI-Tools, weil sie lernen wollten, ist ja auch schon vorbei. Für vieles muss man einfach mittlerweile bezahlen, zumindest wenn man ein bisschen mehr damit machen möchte. Meine große Vermutung ist, dass sich das wieder sehr stark konsolidieren wird auf die großen Player oder auf die, die eben eine integrative Plattform haben. Und da ist, glaube ich, wieder Microsoft und Google und auch andere Player wie Amazon, Meta wieder sehr weit vorne, weil sie das eben in sehr, sehr viele Dienste integrieren
können. Sie können es leisten, ja. Das ist halt der Punkt, ne? Also es geht ja auch darum, wer kann delivern. Und Rapper gibt es, wie du ja gerade gesagt hast, das sind eben die Unternehmen, die dann die Plattform nutzen, um eine eigene Lösung zu bauen, gibt es ja wie Sand am Meer mittlerweile. Und es werden ja auch jeden Tag mehr. Also das ist tatsächlich, ich hatte vor einiger Zeit, glaube ich, auch einen Artikel dazu gelesen, wo es genau darum ging, dass unzählige Rapper entstehen und ja, wir werden eine Konsolidierung am Markt erleben. Die Frage ist, wann und wer setzt sich am Ende durch? Und am Ende ist es die Nutzererfahrung sicherlich und die Möglichkeit der Integration.
Ja, ich glaube, der private Kontext ist nochmal ein anderer, als wenn ich in die Organisation jetzt reinschaue. Und ich glaube, die Konsolidierung wird dieses Jahr schon sehr, sehr stark anfangen. Gerade weil Copilot, also die Microsoft AI und Gemini von Google, gerade beide sehr, sehr stark an diesen Integrationen arbeiten, dass sich die AI viel natürlicher in den Arbeitsalltag in die anderen Produkte, die die beiden Hersteller ja auch haben, integriert und ich auch viel nativer einfach meine Arbeitsschritte, also an der Stelle, wo mir AI ja einen Vorteil bietet. Also jetzt irgendwie auf OpenAI zu gehen und in den Chat irgendwas einzutippen und zu sagen, schreib mir mal Text A oder B. Klar, das kann nicht jeder privat machen, aber das ist ja nicht so der große USP einer AI, irgendwie sich einen Text generieren zu lassen, zumindest nicht mehr heutzutage, ist auch schon wieder altbacken so ein bisschen. Sondern es geht ja darum, wenn ich gerade in diesem Prozess drin bin und du kommst ja auch so ein bisschen aus diesem Analysebereich heraus, gerade wenn ich große Datenmengen habe, wo ich Dinge habe, die sehr komplex sind, wo die AI mir einfach als Assistant zur Verfügung steht und mir Daten auswerten kann, wo ich einfach sagen kann, hey, ich habe hier vielleicht auch unstrukturierte Daten und ich der AI sagen kann, ich brauche diese Daten nach folgendem Muster strukturiert oder für folgende Zielgruppe strukturiert und die AI einfach dann weiß, was diese Zielgruppe ist, was diese erwartet, da gibt es ja auch Referenzwerte, die Personas vielleicht auch kennt und dann die Daten dahingehend auch strukturieren kann und mir einfach einen Arbeitsschritt wegnimmt, der vorher vielleicht 5 Stunden gedauert hätte, innerhalb von 10 Sekunden, 50 Sekunden einfach erledigt wird von der AI. Also Google hat ja diesen Beispiel für Privatanwender, wenn ich Rechnungen in meinem E-Mail-Postfach habe, dass ich der einfach sagen kann, hey, nimm dir einfach alle Rechnungen, mach mir einen Google-Sheet da draus und sortier das. Und wenn eine neue E-Mail reinkommt mit einer Rechnung, dann tut die AI das da automatisch einsortieren. Und dann kannst du ihr noch sagen, okay, erstell mir mal bitte irgendwie die Jahre so einen Vergleich, wie viel Kosten gebe ich für Klamotten, für Kino, für whatever aus. Und die AI macht mir das einfach. Und wenn ich das jetzt heute machen würde wollen, sitze ich wahrscheinlich 2 Tage am Wochenende da, um mir alle meine Rechnungen rauszusuchen. Und die AI macht das halt, wenn die Daten zumindest vorhanden sind, halt relativ schnell. Vielleicht jetzt auch nicht so 100% genau, wie ich das selber machen würde, aber so 80-90% würde sie schon hinbekommen. Und das kann Microsoft und andere Hersteller natürlich genauso 1:1. Und das ist natürlich ein Produktivitätsboost, den wir so lange nicht mehr erlebt haben.
Was da auch wichtig ist, wäre zu erwähnen, früher, also wir hatten bereits so Funktionalitäten, wo du Fragen stellen konntest gegen deine Daten. Ja, wir hatten, ich meine, ich komme jetzt aus der Microsoft-Welt, ja, Power BI beispielsweise, da gab es zum Beispiel auch diese Q&A-Funktion. Das Spannende da war halt, du musstest halt strukturierte Daten haben. Ja, also da war Arbeit vorne dran. Und das Spannende ist eben mit den Large Language Models, wie wir sie heute haben, mit der Interpretation der Daten. Du hast eine Interpretation der Daten. Es wird erkannt, was es ist. Es wird zugeordnet, was es sein könnte. Nicht immer macht der Vorschlag vielleicht auch Sinn. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch so diese persönlichen Tools sich mal anschauen, wie Copilot beispielsweise. Viele haben es ja auch schon ausprobiert über Bing beispielsweise. Bing Chat, glaube ich, hieß es am Anfang, wo es dann darum ging, einfach Fragen stellen zu können und dann hat man im Prinzip gegen das Internet beziehungsweise gegen die Suchergebnisse dann Antwort bekommen. Im Endeffekt hat man das jetzt integriert in viele Office beziehungsweise die typischen Produktivitätssysteme. Ich kann jetzt einen Export aus meinen Bankdaten machen, wie du jetzt zum Beispiel mit den Rechnungen das vorgeschlagen hast oder beziehungsweise beschrieben hast und dann kann ich mir das einfach in so ein Tabellenformat gießen und stelle dann eine Frage in Copilot und sage dann, hey, bereite mir das mal auf. Ja? Und dann bekomme ich dann tatsächlich ein Dashboard. Ja? Das ist schon ein bisschen schwarze Magie. Ja? Zumindest kommt es am Anfang einem sehr schnell so vor. Tatsächlich ist es aber wahnsinnig schön zu sehen, wie viel Arbeit man sich erspart. Also das Erstellen eines Dashboards, das mag zwar jetzt irgendwie dem einen oder anderen leicht von Hand gehen. Ich komme aus der Branche, ich weiß, was ich da zu tun habe. Aber wir verhelfen eben all denen, ich sag mal, Nicht-Spezialisten in dem Bereich dazu, eben Dinge zu tun, die Spezialisten einfach gemacht haben, ja, und oder erleichtert den ganzen Kram dann umsetzen konnten. Und das ist tatsächlich ein riesiger Produktivitätsboost.
Sehe ich genauso. Also ich glaube, das Wissen dahinter ist das Wichtige. Also ich muss nicht mehr Wissen haben zum Datenstrukturieren, zum Datensammeln vielleicht auch schon gar nicht mehr. Klar, die AI ist keine Zauberwürfelbox, wo ich sagen kann, ich gebe da einfach alles rein und am Ende kommen perfekte Daten raus. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Also eine gewisse Grundstruktur, eine gewisse Datenqualität muss vorhanden sein. Also es gilt auch hier das Prinzip Shit in, Shit out.
Absolut.
Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Die AI tut mir jetzt nicht alle Fehler, die ich mache, auch wegnehmen, sondern ich muss natürlich schon gucken, was für Systeme habe ich, wo kommen die Daten her, was will ich am Ende auch auswerten. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr der Dummy sein und sagen, ja, die AI macht schon alle schlauen Sachen für mich, sondern eher brauche ich sogar noch viel mehr Wissen über diese Inhalte, die da eigentlich entstehen, über diesen ganzen Prozess, weil ich muss am Ende das Ergebnis ja auch gegenkontrollieren können. Ich muss ja auch das, was die AI macht, blind vertrauen zum einen, aber ich muss es ja dann auch gegenvalidieren können. Ist das denn jetzt richtig? Sind da überhaupt mal ansatzweise genug Daten erfasst worden? Stimmt das ungefähr? Nach welcher Datengrundlage hat er das jetzt sortiert? Ja. Und dann ist auch die Frage, welche Fragen stelle ich denn dann auch an Daten? Ne? Also was mache ich denn mit diesen Daten am Ende? Ich muss ihm ja irgendeine intelligente Frage stellen, die mir dann ja auch im Alltag wieder Nutzen bringt. Und das Wissen brauche ich natürlich weiterhin.
Richtig. Also Subject Matter ist dann aber eher weniger auf der Technik als tatsächlich im Business-Bereich. Ja? Also die Business-Sicht quasi auf die Dinge. Du hast quasi eine Liberalisierung von Informationen auf die Weise. Ja? Weil du hast eben genau das, was dir abgenommen wird, das Aufbereiten der Daten. Aber wie du richtig gesagt hast, man hat genau die Herausforderung mit der Datenqualität. Da kommen dann wieder die großen Themen, die seit jeher in der Data Science beispielsweise große Rolle gespielt haben. Wir haben die Herausforderung, eben diese Daten zu analysieren, zu schauen, okay, wie gut ist denn meine Datenqualität? Was habe ich drin? Bildet es tatsächlich das ab, was ich eigentlich analysieren möchte? Dann landen wir auch ganz schnell wieder in diese ganze Bias-Thematik, was die Datensätze angeht. Habe ich einen Bias in meinen Daten? Wenn ich einen Bias in meinen Daten habe, dann ist wahrscheinlich mein Modell auch gebiased. Ja, also welche Verzerrungen habe ich in den Daten? Und da habe ich auch erst vergangene Woche einen Vortrag tatsächlich dazu gehalten, weil das ein Thema ist, das tatsächlich auch hochaktuell ist.
Ja, wobei das eigentlich gar kein reines AI-Thema ist, aber das wird natürlich mal sehr schnell auf diese Schiene geschoben. Die AI ist dann dumm oder die halluziniert im Zweifel ja auch. Aber wenn wir irgendwas machen, also wenn wir studieren oder irgendwie zur Schule gehen, da werden wir ja auch geprimed. Also derjenige, der vor uns steht, gibt uns ja auch seine Meinung letztlich mit oder bei welchem Arbeitgeber man arbeiten sollte, mit welcher Programmiersoftware man sich am besten auseinandersetzen sollte, was die Zukunft ist und so weiter. Das heißt, wir sind ja auch schon vorgeprägt, mit was wir uns dann am Ende des Tages wirklich beschäftigen. Und wenn ich in den Daten reinschreibe, in meine Dokumentationen, weiß ich nicht, die Farbe Grün ist die schönste Farbe der Welt und das halt überall steht, dann wird natürlich auch die AI, wenn ich jetzt frage.
IT-Ausfälle sind teuer. Der letzte globale Zusammenbruch am 17. Juli kostete laut The Guardian Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar. Die Lösung? Business Continuity Management. Melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar von Seibert Media am 24. September an und lerne, wie du dein Unternehmen krisensicher machst. Erfahre, wie du Ausfallzeiten minimierst, Datenverluste verhinderst und schnell wieder handlungsfähig wirst. Infos und Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Frage, wie soll ich meine Wand streichen? Sehr wahrscheinlich halt eben grün vorschlagen, weil es die schönste Farbe der Welt ist, was per se ja nicht stimmt rein rational, aber das kann die, also jetzt ein fiktives Beispiel,
natürlich, ja, natürlich.
Total Schwachsinn, aber die AI kann das jetzt nicht unterscheiden, weil ich diese Daten halt vorgegeben habe und wenn ich dir jetzt die ganze Zeit erzähle, grün ist so eine tolle Farbe, dann wirst du wahrscheinlich auch deine Wand daheim grün streichen, das wird ja genau der gleiche Bias, der in dem Moment entsteht.
Ja, tatsächlich gab es da auch in der Vergangenheit bereits genau diese Herausforderungen. Gab es zum Beispiel mal diesen Twitter-Bot, den Microsoft mal gebaut hatte, der sozusagen ein junges Teenager-Mädchen darstellen sollte. Und dann hat sich damals eine Gruppe, ich glaube, das Ganze hatte sich auch noch 4chan mobilisiert, sich das zur Aufgabe gemacht, das Ganze eben ein bisschen zu trainieren. Und am Ende hattest du einen Chat, also einen Twitter-Bot, der relativ faschistisch unterwegs war und man hat sich halt riesen Spaß draus gemacht, was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass der Bot abgeschaltet werden musste. Kam zwischendurch mal wieder, aber man hat dann tatsächlich das Projekt begraben. Ja. Und das ist auch eine Herausforderung bei der Einführung von KI-Technologien tatsächlich aus meiner Sicht in Unternehmen, weil schnell kann es passieren, wenn das Grounding nicht vernünftig funktioniert, wenn der semantische Index nicht richtig läuft oder noch nicht vollständig aufgebaut ist, dass dann eben Menschen, die eben mit diesen Technologien arbeiten, schnell eine Meinung sich dazu bilden und es vielleicht gar nicht nutzen wollen. Ja, und wir sind eben noch am Anfang, wie wir ganz zu Anfang auch gesagt haben. Ja.
Viele Organisationen sind ja auch sehr vorsichtig, was AI angeht, lassen sich maximal Texte generieren, wenn überhaupt, oder einzelne Mitarbeiter machen etwas, manchmal auch so unterm Radar, dass es gar niemand weiß, dass das passiert. So einen flächendeckenden AI-Rollout gibt es eher noch selten, vor allem in Deutschland. Das passiert mittlerweile mehr und kommt langsam. Aber dass jetzt jede Organisation AI einsetzt, per se, so wie jeder wie ein CRM oder Personalsoftware hat zum Beispiel, das ist noch definitiv nicht so und kommt jetzt natürlich langsam. Also klar, sehr viele einzelne Mitarbeiter setzen das ein. Also gerade die natürlich die großen Produkte wie Google und Microsoft einsetzen, haben es per se ja automatisch schon ein bisschen mit drin, auch wenn man es lizenzieren muss zum größten Teil. Da nutzen es dann auch schon viele. Aber ist das auch so ein bisschen so eine Angst, gerade von uns Deutschen vielleicht auch, damit da könnte ja auch was falsch laufen. Ich habe hier sensible Daten, die Leute können es nicht auswerten, verstehen die AI vielleicht nicht. Also vielleicht mal so diese Schattenseite noch mal ein bisschen kurz aufzumachen, um dann auch dann eben über die positiven Sachen zu sprechen.
Ich glaube, das hat einen großen historischen Background. Ja? Also wir haben eine große Sensibilität, was Datenhaltung und Verarbeitung angeht in Deutschland, die per se jetzt auch nicht super negativ ist. Ja, ich glaube, das ist gut, eine gewisse Voreingenommenheit erstmal zu haben und zu beobachten, was ist das überhaupt, kann das was, ist es gefährlich. Wir haben natürlich im persönlichen Umfeld der Menschen haben wir natürlich Technologien wie Gesichtserkennung zum Beispiel beim Machen von Fotos oder sogar jetzt in Videos, sodass man individuell auf Gesichter scharf stellen kann, nachdem man das Video aufgenommen hat, ja, was absolut irre ist aus meiner Sicht. Aber genau das sind Technologien, die KI mit sich bringen. Ja. Auch an der Stelle eine Entschuldigung dafür, ich benutze AI und KI ständig im Wechsel. Das liegt daran, dass ich eigentlich ein Riesenproblem mit Anglizismen habe, aber dadurch, dass man in einem englischsprachigen Unternehmen unterwegs ist, lässt sich das leider nicht vermeiden.
Ich glaube, jeder weiß, was du meinst mit AI, KI. Das sollte, glaube ich, jedem da draußen geläufig sein. Lass uns mal über die Positivbeispiele sprechen. Also wir haben auch ganz viele Dinge, die im Alltag sich ja auch schon verändern, die jetzt meinen Arbeitsplatz, meinen modernen Arbeitsplatz jetzt schon beeinflussen und weit darüber hinausgehen, jetzt einfach nur Texte zu generieren in irgendeiner Form, die für eine Marketingplattform oder für irgendein Event irgendeine Einladungs-E-Mail zu schreiben. Das ist klar, das ist irgendwie Standard. Aber was sind so aus deiner Sicht, du nutzt ja auch relativ viel AI schon im Alltag, was bringt denn so einen richtigen Mehrwert? Was nutzt du schon im Alltag oder was erlebst du bei Kunden, wo du denkst, hey, da verändert man jetzt auch schon so ein Stück dieses Arbeitsplatzes?
Also ich glaube, was mich am meisten unterstützt in dem Themengebiet ist, wenn ich beispielsweise, ich hatte jetzt einen Fall, ich habe eine Präsentation gesucht, die ich vor ein paar Monaten tatsächlich gehört hatte. Das war ein Vortrag von einem anderen Kollegen. Und ich dachte, ja, die wäre jetzt super hilfreich. Die habe ich in einem anderen Kontext gesucht und konnte nur so grob einschätzen, in welchem Zeitraum das war. Ich wusste aber, dass ich das auf jeden Fall irgendwo in unserem SharePoint finde. Und dann habe ich einfach mal geschaut, okay, was war denn das Thema? Ich wusste nicht mehr den Titel sozusagen direkt, sondern ich habe nur das grobe Thema gewusst und habe dann einfach mal danach gefragt. Also ich habe nach dem Thema gefragt und einen groben Zeitraum vorgegeben und dann kam die Antwort von Copilot, ja, du könntest das und das gemeint haben und war ein Link dahinter, der dann direkt auf diese Präsentation gezeigt hat. War vielleicht ein Lucky Shot, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt ein paar Mal positiv tatsächlich erlebt und das hat mir extrem geholfen. Ein anderes Beispiel war, dass ich zu einem Thema eine Präsentation erstellen wollte. Hab dann Copilot in PowerPoint gefragt, hier zu dem Thema brauche ich eine Präsentation. Und ich habe ein grobes Grundgerüst bekommen. Natürlich keine super pixel-ready fertige Präsentation, aber das Grundgerüst stand, die wichtigsten Themen waren drin und konnte darauf aufbauend arbeiten. Und das war für mich tatsächlich eine Arbeitserleichterung, weil ich am Ende des Tages mich nicht um das Grundgerüst erstmal irgendwie kümmern musste, sondern ich habe eins bekommen. Ich wusste, ich habe die wichtigsten Themengebiete mit drin und konnte das dann detaillieren und hübscher machen, so wie ich es halt gebraucht habe. Und solche Dinge sind tatsächlich eine Arbeitserleichterung für mich.
Ich glaube, dieser ganze Part Suchen ist ein großer Aspekt, eine große Kategorisierung, wenn man mal eine Kategorie dran schreibt, mit dem AI wirklich einen Boost gibt. Also es ist ja schon eine Branche, Suche, gerade im spezifischen Kontext in der Organisation, wenn wir jetzt mal so Privatsuche mit Google und Bing außen vor lassen, die ja schon sehr fortgeschritten sind und kaum noch verbessert werden konnten in dem Kontext. Aber jetzt rein auf die Daten, die ich in meiner Organisation habe, wie natürlich ich mittlerweile suchen kann, das hat Atlassian auch gerade auf ihrer Team 24 vorgestellt. Provo mit ihrer AI-Plattform war einer der drei Hauptaspekte Suchen, wo sie einfach gesagt haben, Enterprise Search kann revolutioniert werden durch AI, weil ich eben auch einfach viel mehr Metadaten habe. Also was hatte ich denn früher? Ich hatte einen Titel, ich hatte vielleicht einen Zeitstempel, wenn ich den noch wusste, okay, du wusstest den Titel jetzt nicht, du wusstest nur noch die Zeit, aber dann gibt es so viele Dokumente, da findest du einfach nicht. Aber dadurch, dass vielleicht die Präsentation, vielleicht ist die auch aufgenommen worden per Video, also ich habe ein Transkript, ich habe die Sprache, die verwendet wurde, ich habe den Ort, ich habe vielleicht die Person, ich habe das Thema auch, weil er versteht, was ja darin gesprochen wurde in dieser Präsentation. Das heißt, er versteht die Metadaten viel besser, als dass ich die hätte, weil das wird ja in der Regel nicht dran gesetzt. Wenn ich eine Präsentation irgendwo im SharePoint ablege, schreibe ich ja wenig Metadaten persönlich dran. Sagte, das war jetzt eine Präsentation über XY, habe ich gehalten am Ort Y und so weiter und könnte interessant sein für A. Da schreibt ja keiner dran, sondern du legst ja nur diese Datei ab. Aber die AI kann das halt auswerten, vor allem, wenn du diese Frage dann stellst. Also du kannst sehr natürlich einfach fragen, hey, wie sieht's aus? Oder in Jira zum Beispiel, wenn ich sage, hey, gib mir mal alle Tickets aus, wo der Dennis irgendwie aktiv war, die wir letztes Jahr vielleicht gemeinsam bearbeitet haben und die irgendwie kritisch waren. Also wie viele Sachen haben wir denn letztes Jahr gelöst, die kritisch waren und wie viele davon haben wir innerhalb von einer Stunde gelöst, vom Arbeitsaufwand her? Das ist natürlich jetzt für Experten keine komplizierte Abfrage, aber um diese Daten heutzutage herauszufinden, sitzt normalerweise jemand eine Zeit lang und versucht das herauszufinden. Eine AI, wenn die Daten vorhanden sind, macht das halt innerhalb von einer Minute.
Genau. Und dann sind wir wieder beim Thema Liberalisierung. Ja, der typische Business-User, der keine Ahnung hat von welchen Filtern und überhaupt, der möchte einfach eine Lösung haben zu seiner Fragestellung und kann sie dann eingeben und bekommt eine Antwort. Ob die jetzt, wie valide die Antwort ist, muss natürlich der User dann entscheiden. Ja, also der Benutzer am Ende des Tages ist die validierende Funktion dahinter. Wenn man keine Ahnung hat von dem, was man da fragt, dann nimmt man eben das hin, was dann rauskommt. Und natürlich birgt das auch Gefahren. Aber tatsächlich habe ich in dem Kontext, auch wenn ich jetzt Fragen gegen Daten stelle, einen unfassbaren Produktivitätsboost, weil ich einfach stupide, unstrukturierte Daten einfach befragen kann. Ja. Und wie gesagt, die validierende Funktion bin ich und ich muss irgendwie Ahnung haben von dem Themengebiet, um auch feststellen zu können, wie sinnvoll ist das eigentlich, was ich daraus bekomme. Also für mich hat es auf jeden Fall einen Riesenimpact.
Ja, dieser ganze Analyze-Part ist das dann sozusagen, was mache ich? Also
genau,
Search Analyze ist sozusagen die Reihenfolge, die dann dran, erst suche ich vielleicht und dann analysiere ich. Also ganz einfaches Beispiel, Zusammenfassung von Inhalten das wäre so das Simpelste an Analyzing, was man machen kann. Richtige Datenauswertung, mehrere Datenquellen vielleicht einzubinden am Ende und darüber komplizierte Abfragen zu machen, das ist dann schon eher so der größere Part, den man machen kann.
Zusammenfassung von Meetings, ja. Wahnsinnig toll, ja. Also wenn ich früher immer alles irgendwie parallel mitschreiben musste, was irgendwie wichtig war, dann werden tatsächlich auch weiterführende To-Dos daraus abgeleitet und dir zusammengefasst. Ich finde das fantastisch.
Also, hattest du mir ja vorhin erst gezeigt, genau. Also Wahnsinn, wie so ein sehr, Meetings sind ja häufig sehr unstrukturiert, gerade im Online-Meeting-Kontext, es wird ein bisschen wild auch manchmal durcheinander gesprochen, viele Leute reden, aber wie strukturiert diese Datenaufbereitung nachher von euch war, wie Copilot es dann nach den Personen, wer was, wann, wie, wo gesagt hat, welche Kapitel es sozusagen hatte, welche Themen es eigentlich gab und vor allem auch, welche To-Dos daraus abgeleitet wurden und wer diese To-Dos auch bekommen hat oder gesagt hat, das ist schon sehr erstaunlich. Und da sind wir ja auch gerade erst am Anfang. Also dieses Sprachverständnis der Transkripierung, gerade was jetzt vielleicht auch nicht englische Sprache angeht, da sind wir auch noch ganz am Anfang, gerade wenn viel Dialekt gesprochen wird, viel Slang, Unternehmenskontext, weil diese Daten sind ja häufig noch nicht da, diese Modelle basieren eigentlich so eher auf den Daten, die im Internet verfügbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wörter oder Begrifflichkeiten verwende, die Abkürzungen sind, Synonyme, Dinge, die ich nur in meinem inneren Haus verwende, an meinem Arbeitsplatz, vielleicht Produktnamen, die noch gar nicht bekannt sind da draußen, dann struggelt die AI natürlich damit, weil sie das gar nicht zuordnen kann. Im besten Fall versteht sie noch, dass vielleicht ein Produktname ist und nimmt es dann einfach so hin.
Das klappt tatsächlich, aber es kommt meistens Kauderwelsch bei rum, also klar, insbesondere bei Abkürzungen.
Genau, bei Abkürzungen wird es ganz schlimm, vor allem wenn sie doppeldeutig belegt sind oder viele Sachen sein können, dann wird es kompliziert, da kann die AI natürlich auch nicht zaubern, aber jeder Neuling, der in der Firma anfängt, weiß auch nicht, was das ist und zaubert genauso wenig, also genau das gleiche Thema dahinter. Spannend wird es aber dann, wenn man das natürlich mit seinen Daten noch anreichern kann, also wenn ich sozusagen diese Lücke, die die AI hat, diese Wissenslücke, die ich die eigentlich fülle, mit den Informationen aus meinem Kontext.
In dem Beispiel jetzt, ich hatte da über Fabric gesprochen, also diese Datenplattform, und dann stand da halt im Transkript die ganze Zeit nur Fabrik, also auf Deutsch. Und das sind halt noch die kleinen Justierungen, die wir noch in der Zukunft erwarten können, dass das noch vernünftiger wird. Aber tatsächlich ist das, was wir bereits geliefert bekommen, wahnsinnig gut. Und es erleichtert meine Arbeit zumindest auf einer täglichen Basis.
Ja, es muss ja auch nicht perfekt sein. Es reicht ja, wenn der 80%-Stand schon mal da ist, ich einfach Dinge, die ich vergessen habe oder nicht aufgeschrieben habe oder jemand, der auch gar nicht das Meeting besucht hat, es einfach nochmal nachlesen kann.
Absolut,
und einfach
genau, darum geht's.
Und da freue ich mich. Und da sind wir wieder in dieser Integration, die wir ganz am Anfang hatten. Welches Tool wird sich durchsetzen? Es wird sich halt eben nicht das Meeting-Transkribierungstool durchsetzen, was halt eine Standalone-Lösung ist, sondern sehr wahrscheinlich dann halt eben diese Lösung. Und das, die Großen machen es ja auch, Microsoft, Google etc., bauen da eine gute Lösung. Selbst wenn die vielleicht schlechter ist als etwas, was es am Markt gibt, werden die sich wahrscheinlich trotzdem durchsetzen, weil sie eben diese Integration haben, weil sie eben schon in Zoom, in Meet drin sind, wenn sie in Teams drin sind und so weiter. Das macht es dann halt aus. Einfach diese Geschwindigkeit und diese native Integration, die ich habe. Und
absolut.
Da gibt es, glaube ich, einfach noch zwei Aspekte, die AI einfach sehr, sehr groß ausmachen, über die wir noch mal in Folge sprechen können. Das eine ist dann das Doing, also was passiert mit diesen Daten, wenn ich analysiert habe. Und das zweite ist, was mache ich mit meinen eigenen Daten in diesem Kontext? Lass uns vielleicht erstmal über diesen Plan-Part sprechen. Also jetzt habe ich dieses Meeting gehabt, jetzt kommen diese schönen Daten raus, kommen diese Aufgaben auch raus. Jetzt kann mir AI ja auch helfen, was damit zu machen am Ende des Tages auch.
Genau, also das ist im Prinzip der Schritt danach. Wenn wir jetzt irgendwelche To-Dos ableiten können aus dem Meeting, dass diese dann tatsächlich auch in weiterführende Tools weitergereicht werden. Wir hatten dann beispielsweise darüber gesprochen, wie solche Aufgaben dann in Tools wie DevOps oder Jira übernommen werden und tatsächlich auch mit den richtigen Usern getaggt. Ja, das heißt, diese ganze administrative Aufgabe, das Anlegen eines Tasks, dann zu beschreiben, was in dem Task passieren soll und wem das zugeordnet werden soll, das kostet Zeit. Und in so einem Meeting können viele Tasks entstehen und das wird ja abgenommen. Stand jetzt habe ich das zwar noch nicht, ich persönlich nicht, aber das ist das, was wir erwarten können tatsächlich. Und
das wird kommen.
Das wird kommen.
Das wird definitiv kommen. Also die Vorbereitung des Meetings zum Beispiel, da muss ich vielleicht nur einen kleinen, einfach vielleicht ins Mikrofon reinsprechen, was das Meeting ist, worum es geht, 1-2 Minuten, gibt es eine Transkripierung und dann bereitet das AI-Tool mir das entsprechend vor, lädt die Leute ein, lädt vielleicht auch die richtigen Leute sogar noch ein, wenn in dieser Kontext da ist, macht eine Transkripierung des Meetings, schreibt eine Wiki-Seite vielleicht oder ein Word-Dokument in SharePoint und schreibt dort die Meeting-Protokolle rein, was gesagt wurde, verteilt es vielleicht automatisch direkt an die Leute, die daran teilgenommen haben und schreibt eben vielleicht in Planner oder in Jira oder irgendein anderes Tool nachher rein, was für Aufgaben rausgekommen sind, teilt es den Leuten vielleicht sogar mit einem Fälligkeitsdatum, falls man das erwähnt hat, automatisch zu. Und zack, habe ich einen unfassbaren Produktivitätsboost. Vielleicht ist nicht jede Aufgabe perfekt erfasst worden, das muss man alles nochmal gegenprüfen. Aber ich habe irgendwie schon mal 80-90% der Daten, die da sein müssten, habe ich schon mal. Also wie häufig hat man das nach einem Meeting, sitzt man da und dann schreibt man irgendwelche Tasks zusammen am Ende des Tages und hockt da erstmal eine halbe Stunde. Und das wird einem theoretisch abgenommen.
Das ist genau der Punkt. Und um das mal auch zu etikettieren, ja, also wir sind jetzt gerade von den Large Language Models zu den Large Action Models gewechselt. Und wir haben ja auch bereits in relativ vielen Demo-Videos, wie wir sie auf YouTube finden, zum Beispiel das Rabbit AI, glaube ich, hieß es, das riesige Wellen geschlagen hat, als es dann vorgestellt wurde, wo es dann auch genau darum geht bereits, ja, dass man dann sozusagen Tasks anlegt bzw. ausgeführt bekommt auch. Also dann hat man nicht nur irgendwie so diesen Zwischenschritt, dass eine Aufgabe erstellt wurde, sondern auch die Ausführung der Aufgabe durch die KI. Und das ist tatsächlich der Bereich, in dem das Ganze noch spannender wird und natürlich auch viel mehr Risiken wieder mit sich bringt. Wir haben da auch ein riesige, also in Hinsicht der Risiken könnte man dann auch nochmal darauf eingehen, dass relativ viel Abuse dann auch stattfinden kann. Ja, also dann, dass dann sozusagen diese Modelle dafür genutzt werden, eben nicht so nette Dinge zu tun und das auch noch automatisierend und vereinfacht. Und dagegen muss man ja bereits schon bei den Large Language Models kämpfen, weil zum Beispiel sowas wie Spam ist natürlich wunderbar natürlich geschrieben, wenn man mehr Informationen dann über eine Person hat. Wir denken ans Darknet, wo man dann einfach die Daten einkaufen kann. Man speist damit dann so ein Large Language Model und bekommt dann wunderbar personalisierte E-Mails und Nachrichten. Man kann sich mit Sprachmodellen dann auch einen Telefonanruf vorstellen. All diese Dinge kommen natürlich dann auch wieder rein, aber um jetzt nochmal sozusagen die Aufbruchstimmung wieder beizubehalten, all diese Dinge können wir auch positiv nutzen. Und dann ist es eben nicht nur das Rufen eines Taxis mit einer App, sondern das Lieblingsrestaurant hat kein automatisiertes Reservierungsportal, dann ruft die AI für mich an und reserviert für mich, ja, weil ich das einfach gerade unterwegs nicht schaffe. Oder hat halt viele behördliche Vorgänge auch, die ich vielleicht gar nicht in dem Kontext sofort verstehe, die Interpretation kann dann die KI übernehmen und kann dann für mich bereits passende Antworten dann generieren. All diese Themen erleichtern uns das Leben, aber auch eben das Leben in Unternehmen.
Ja, Geschäftsberichte. Ich habe auch schon einen Arztbericht durch eine KI durchgejagt, um mir dann zu erklären zu lassen, wie der Befund letztlich aussah, bevor ich mit dem Arzt sprechen konnte. Also es gibt sozusagen ganz viel, wo man ja da
richtig, sich auch ein bisschen aufschlauen kann. Und da verschwimmen auch dann tatsächlich die Aufgaben. Ja,
also definitiv, ja. Also du hast jetzt auch vor allem schon einen Schritt angesprochen. Also wir sind ja, gerade sind wir in dieser Phase, Analyze funktioniert schon recht gut. Da sind wir sicherlich noch sehr am Anfang und können noch deutlich besser werden. Und da werden die KI-Modelle auch deutlich besser, gerade wenn die Token-Verarbeitung jetzt auch größer wird, also die Anzahl der Informationen, die man verarbeiten kann. Wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen dabei, diese 1 Million Token-Grenze zu überschreiten und dadurch auch mal eine etwas größere Datenmenge, wie ein paar Bücher am Stück auch mal.
Einen ganzen Film
zum Beispiel auch mal als Interaktion reinzukippen. Das ist so der erste große Schritt, den wir jetzt machen. Der wird bestimmt in 2, 3, 4 Jahren werden wir darüber lachen, weil wir dann bestimmt irgendwie ganze Bänder, ganze Reihen wahrscheinlich reinpacken können und dachten,
wenn's reicht.
Früher war es ein Buch und dann ist das jetzt so. Aber du hast jetzt auch schon diesen Plan-Part angesprochen, also sozusagen aus dem Meeting heraus, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, da kommen die Meeting-Notes raus, wird automatisch die Wiki-Seite angelegt, da werden die Aufgaben automatisch verteilt. Und jetzt hast du schon diesen nächsten Schritt angesprochen, wo wir noch gar nicht so wirklich sind, diesen sozusagen eigenständigen, denkenden Part, nenne ich es jetzt mal, auszuführen, wo man sagt, okay, es ist noch sehr einfach von Verständnis her. Ich habe halt gesagt, hey Dennis, du müsstest mal die Wand grün streichen. Dann ist das für die KI super einfach, weil es transkribiert werden konnte und die Aufgabe ist sehr klar vom Verständnis der Sprache. Wenn ich jetzt aber in einem Meeting darüber spreche, es wäre toll, irgendwie mal Daten auszuwerten im Hinblick auf irgendwelche Vertriebsdaten oder wir müssten mal eine Persona erstellen. Das würde uns total helfen im Alltag oder wir haben jetzt schon seit Jahren das und das irgendwie drin. Und wenn dann die KI das liest und sagt so, oh, denen fehlt irgendwie eine Persona-Beschreibung oder die müssten diese Daten mal auswerten, dann ist es nicht direkt eine Aufgabe, die man sozusagen aus diesem Meeting herausnimmt. Aber die KI könnte diesen Rückschluss ziehen, dass es ja wichtig ist für dieses Team, diese Daten zu haben oder diese Anreicherungen zu machen und könnte dann sozusagen Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht aktiv gerade machen wollte, weil er erkennt auf Basis der Daten, die ich habe, dass er das ja tun könnte, weil die Daten sind vorhanden, es hat einfach nur noch niemand gemacht. Und er kann es analysieren, kann einen Cheat erstellen oder ein anderes Office-Dokument und kann einfach sagen, guck mal Leute, ihr habt ja darüber gesprochen, dass es irgendwie gerade eine Herausforderung für euch ist, ich habe es gelöst. Und das ist, glaube ich, so ein Part, wo wir noch nicht sind, wo wir bestimmt auch noch nicht nächstes Jahr unbedingt sein werden. Vor allem in der breiten Masse auch nicht nächstes Jahr. Vielleicht gibt es die ersten größeren Erfolge oder Prototypen damit, die gut funktionieren. Aber ich glaube, dass das so in der breiten Masse funktioniert, das wird einfach noch ein bisschen länger dauern als diese Analyze, Search und Plan-Aktivitäten.
Ich glaube tatsächlich, dass die großen Player am Markt da auch recht zurückhaltend noch sind. Man möchte auch erstmal schauen, wie reagiert der Markt. Was ist denn jetzt mit Plan und Analyze? Also wie gehen die Menschen damit um? Wie interagieren sie damit? Nehmen sie es gut an? Wenn wir jetzt schon bereits den Schritt weitergehen und schauen, okay, wir übernehmen ganze Tasks zu Ende gedacht, dann kann es sein, dass wir ganz schnell wieder in diesem typischen Uncanny Valley landen, wo wir nachvollziehen können, okay, warum wurden diese Entscheidungen getroffen? Das ist ja bereits heute ein Problem. Sondern dann geht es auch darum, dass das ja tatsächlich einen direkten Impact hat auf deine Arbeit. Und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass die Akzeptanz sinkt. Das heißt, die Kunden oder auch die Nutzer eher gemächlicher daran zu führen, ist, glaube ich, da eher die Strategie.
Definitiv, sehe ich auch so. Ich glaube, es gibt sehr viele positive Aspekte dahinter. Es gibt sehr viele gefährliche Aspekte auch, wenn falsche Rückschlüsse gezogen werden. Ich glaube, was sehr wichtig jetzt gerade ist, dieses Momentum mitzunehmen und zu verstehen, wir werden in diese Zukunft wandern. Und der moderne Arbeitsplatz und auch die Produktivität, die eine Organisation ausmacht, die nächsten Jahre, vor allem wenn es um Wissensmitarbeitenden geht, wird durch AI getrieben sein, sehr, sehr stark. So wie die Industrialisierung des Fließbands zum Beispiel sehr viel Innovation hervorgerufen hat und sehr viel Push auch vor allem der deutschen Wirtschaft ja auch gegeben hat, wird AI, glaube ich, da einen sehr großen Mehrwert ausmachen. Und wenn ich jetzt nicht anfange, diese Learnings zu nehmen und aufzupassen, also diese ersten 3 Schritte, über die wir gesprochen haben, also Search, Analyze und Plan, die ersten Erfolge mir auch zu erzielen und verstehe, was passiert da, was kann ich in meinem Kontext, in meiner Organisation auch schon tun, dann werde ich natürlich total abgehängt sein, wenn dieser andere Schritt kommt und andere Player da draußen es geschafft haben, das zu meistern und eben positiv einzusetzen und nicht negativ einzusetzen oder damit scheitern. Weil dann werde ich ganz schnell sehr massiv abgehängt, weil dieser Boost an Produktivität, der dann kommt, der wird wahrscheinlich gigantisch sein. Und das kann ich nicht durch Mitarbeitende oder durch Geld in irgendeiner Form wieder aufwiegen.
Was halt auch diese Beschränkung der bösen Dinge angeht, sind ja auch alle Player am Markt sehr damit beschäftigt, Filtersysteme natürlich dann zu implementieren, die auch ein wenig natürlich Impact auf die Produktivität haben. Wir haben, also das ist zumindest das, was ich aus anderen Teams gehört habe, die Herausforderung, dass es Kreativteams beispielsweise in Film und Fernsehen gibt, die gerne bestimmte Dinge dargestellt haben möchten, die eben vom Filter direkt gegriffen werden. Ja, man denke an Horrorfilme. Und das ist natürlich etwas, was natürlich schwierig ist, weil auf der einen Seite möchtest du natürlich der Kreativität keinen Riegel vorschieben, auf der anderen Seite möchtest du aber bestimmte Darstellungen vermeiden. Wir hatten auch das Problem der erzwungenen Diversität, ja, wo dann historische Darstellungen eher schwierig waren. Und das sind so Themen, da sind wir noch in den Kinderschuhen. Ja, wir versuchen eben, einen Mittelweg zu finden. Und das ist etwas, was eine riesige Herausforderung für alle Player am Markt ist, die das auch natürlich irgendwie in irgendeiner Form ethisch umsetzen wollen.
Ja, gerade dieser Wandel, der ja auch da ist. Also die Welt vor 100 Jahren sah anders aus, wie sie heute aussieht. Zum größten Teil auch zum Glück, wenn man jetzt mal so an einfache Dinge wie Menschenrechte denkt zum Beispiel. Die waren vor 100 Jahren ganz anders, als sie heute sind. Und wenn ich jetzt einer KI all diese Daten gebe und ihm nicht den Kontext mitgebe, dass das damals schlecht war und heute besser ist, zieht er natürlich falsche Rückschlüsse daraus. Würde jeder andere Mensch, der das einfach nur liest, natürlich genauso tun, weil wir interpretieren ja auch letztlich nur diese Daten. Und wenn mir niemand sagt, was gut und was schlecht ist oder diese Reflexion ja gar nicht mit drin ist, dann passiert das natürlich auch nicht. Und da muss man natürlich sehr, sehr stark aufpassen, mit welchen Daten arbeite ich, wie kippe ich die ein, was werte ich am Ende aus.
Thema Trainingsdaten,
ja. Trainingsdaten, genau. Aber deswegen brauche ich diese Erfahrung ja Stand heute schon. Also lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie fit sind wir denn schon, was das ganze Thema angeht. Also da draußen, ihr wahrscheinlich werdet alle schon mal irgendwie AI benutzt haben und jetzt können wir sagen, ja, wir sind schon dabei, wir nutzen es ja auch und so weiter, wir lassen es ja schon Texte generieren. Aber wie sieht es denn wirklich aus? Also wie ist denn die Realität wirklich? Wie viele Organisationen nutzen Stand heute schon AI und messen denn auch wirklich so den Nutzen gegen? Oder ist das alles noch so eine Spielwiese und ja, es ist ganz nett, die Präsentation zu machen und ja, es ist nett, diese Präsentation jetzt zu finden, die du gesucht hast, aber ob es das jetzt geben würde oder nicht, so richtig viel macht es jetzt auch nicht aus. Wie ist so da der Stand deines Gefühls nach?
Das kommt ein bisschen auf die Industrie an. Wir haben ja auch im Mittelstand ein breites Spektrum an verschiedenen Industrien. Tatsächlich im hochregulierten Bereich ist man da sehr zurückhaltend. Also jetzt zum Beispiel, einer meiner Kunden ist im Healthcare-Bereich etwas unterwegs. Die bieten da eine Lösung an, die selbst etwas intelligenter ist. Und für die macht zum Beispiel das ein oder andere Produkt, das wir anbieten, beispielsweise jetzt bei uns ist es auf Azure, ja, Azure OpenAI, macht für die jetzt nicht maximal Sinn, weil die halt auch eine gewisse Präzision brauchen, weil die eben auch im regulierten Umfeld unterwegs sind. Auf der anderen Seite hast du aber auch Kunden, die bereits rappen beispielsweise. Ja, wir haben eben gerade erst darüber gesprochen, auf dem Bereich dann den Markt aufmischen. Und wir haben die dazwischen, die noch so ein bisschen am Hadern sind. Natürlich ist es eine Spielwiese. Ich meine, das war es zu Anfang für uns alle. Und je nachdem, wie mature dann das Unternehmen ist in dem Kontext, desto eher kann man dann auch erwarten, dass es produktivere Aufgaben übernimmt. Allerdings ist es tatsächlich so, ich glaube, wir haben da eine wilde, bunte Mischung an Unternehmen im Mittelstand. Wir haben dort Unternehmen, die zum einen eben ganz tief schon drinstecken, die auch richtig viel schon machen. Und das auch bereits produktiv. Aber sie machen tatsächlich nur einen Bruchteil aus meiner Sicht. Der Rest ist zum Großteil dann, ich sage, ein Chatbot für Kundeninteraktionen. Man ist jetzt irgendwie ein herstellendes Unternehmen und baut Produkte, ja. Und zu den Produkten möchte man mehr Informationen liefern für die Kunden. Das ist so eher das, was momentan am häufigsten dann tatsächlich vorkommt im Mittelstand.
Hast du Daten oder ein Gefühl, wie wir Deutschen gegen den Rest der Welt so dastehen? Sind wir eher noch so ein bisschen zurückhaltender oder ist das so ein Thema, wo wir eigentlich ganz normal vorne mit dabei sind oder so im Mittelfeld dabei sind und eigentlich nichts verschlafen könnten?
Tatsächlich glaube ich, dass wir mehr Mittelfeld sind, als wir uns selber das irgendwie eingestehen wollen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir sehr viel mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, was das Themengebiet angeht. Ich glaube, wir könnten als Wirtschaftsmacht sehr viel mehr erreichen, würden wir diesem Thema gegenüber offener stehen und auch unsere Erfahrungen damit sammeln. Weil es geht auch darum, eben diese Erfahrungen zu sammeln. Wir haben sie noch nicht. Ja? Wir haben viele Use Cases, wir können viel darüber sprechen, was alles möglich ist. Aber die tatsächliche Erfahrung damit zu machen, ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg tatsächlich. Ja? Und zu schauen, das Investment zu wagen, das heute kein großes mehr ist, Wir hatten noch nie die Möglichkeit, wie heute, so preiswert diese Technologien zu nutzen. Und sie wird immer preiswerter, dank dem Konkurrenzverhalten gewisser Unternehmen. Aber tatsächlich glaube ich, und das ist meine persönliche Einschätzung, dass wir als Nation viel mehr erreichen könnten, würden wir mehr wagen.
Ja, sehe ich genauso. Das ist bestimmt so ein Thema. Ich glaube, diese ganze Transformationsgeschichte in diese Richtung ist noch ein sehr, sehr großes Thema. Aber großes Thema, ihr merkt, wir haben es angekündigt, wir reden sehr, sehr viel über das Thema und wir sind auch noch nicht am Schluss, wir können noch weiterreden. Aber wir machen hier an der Stelle einmal einen Cut. Und zwar werden wir den ganzen Part über Transformation, wie die Zukunft noch weiter aussieht und was wir beide noch so denken, in einen zweiten Teil reinpacken, der nächste Woche dann schon online kommt. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen was mitgenommen, was man der AI so machen kann, habt ein bisschen was gelernt. Wir sagen hier an der Stelle auf jeden Fall schon mal Tschüss und werden nächste Woche Teil 2 dazu hochladen und dann auch nochmal ein bisschen in die Zukunft einsteigen. Ciao.
Tschüss.